Radio B. Lobpreisung und Verriss, Magazin für Geschriebenes. Heute stellen wir vor Heiner Müllers Autobiografie Krieg und eine Schlacht, den Kinderbuchklassiker Moor und die Raben von London von Wilmers und Ilse Korn und den furiosen Debütroman von Josh Bezel, Beat the Reaper. Doch zunächst Harry Türks Hongkong-Kriminalromane, die unter dem Titel Schwarze Blüte, sanfter Tod erschienen sind.
Harry Türk, Schwarze Blüte, sanfter Tod, Hongkong-Krimis. Der Frühling ist da und man träumt bereits von den Sommerferien. Ach, vergangene Zeit, als die freien Tage noch Ferien und nicht verschämt Erholungsurlaub genannt wurden. Und solange wir noch kein E-Book unser eigen nennen dürfen, wird das Schleppen von Bücherstapeln mit dem Ausblick auf gemütliches Schmökern am Strand oder im sonnigen Biergarten wohl dazugehören. Bei einem seltenen Besuch in einer Buchhandlung der Realwelt, auf der Jagd nach einem Ferienschmöker, glitzerte mich der Untertitel des Buches an, Hongkong-Krimis. Die ersten Zeilen, das schnell mögliche Überfliegen des Buchbeginns, gehört wohl zu den unübertroffenen Alleinstellungsmerkmalen gegenüber dem Buchhandelsversand, überzeugten mich vollends. Ich erwachte aus meinem Kurzschlaf, als meinem Nachbarn das Essen hochkam und die Stewardess ihm, über mich hinweg, eine dieser praktischen Tüten reichte. Sie murmelte etwas von zu viel Tofu im Essen. Wohlan, die Wahl für Harry Türks Kriminalerzählungssammlung Schwarze Blüte, sanfter Tod war getroffen und beim Schmökern konnte ich mich dazu erneut beglückwünschen. Der Protagonist, Privatdetektiv Tim Locke, wohnhaft auf einer Tschunke, hat die Coolness und die Arbeitsweise der Privatdetektive des Krimi-Noir à la Philip Marlowe oder Sam Spade, den Humphrey Bogart sein lebendes Abbild fand. In einigen wesentlichen Punkten unterscheidet er sich jedoch. Während beim klassischen Privatdetektiv die Vergangenheit im Dunkel bleibt und eine Biografie des Protagonisten nur angedeutet wird, die jedoch nie die Kindheit berührt, erfahren wir über Tim Locke einiges. Wie seine besten Freunde ist er mütterlicherseits Chinese, sein Vater ist Amerikaner und als US-Marineflieger im Koreakrieg gefallen. Seine Mutter, die als Nebenfigur erwähnt wird, aber selten in den Handlungen auftaucht, führt ein Restaurant. Tim Locke arbeitet nach eigenen Angaben als Vertreter von Privatinteressen, die mit denen des Gesetzes nicht kollidieren. Und dies ist wohl der markanteste Unterschied zum klassischen Privatermittler: Er hat eine feste Freundin, Pippi, die er liebt und schätzt und die gelegentlich bei der Aufklärung der Fälle unterstützend eingreift. Das im Krimi Noir gezeichnete Bild des Antihelden, der moralisch fragwürdig scheint, wenn er auch immer unsere Sympathien gewinnt, wird in den Hongkong-Krimis angenehm gebrochen. Zwar bedient sich Tim Locke vielerlei Kniff und Tricks, die er sich als Polizeidetektiv nicht erlauben dürfte, aber er lacht gerne über sich selbst und sein Alkoholkonsum ist mehr genussvoll denn verzweifelt. Als urbanes Umfeld, das unbedingte Voraussetzung für jeden Krimi Noir ist, hat Harry Türk zwar, und hier entpuppt sich der Untertitel nicht als Lüge, Hongkong gewählt. Tim Locke unternimmt jedoch auch Ausflüge nach Macau oder Hawaii. Kenntnisreich scheinen die Beschreibungen und es ist an der Zeit, sich die Biografie des Autoren Harry Türk näher anzuschauen. Harry Türk war, vor allem in der DDR, einer der meistgelesenen deutschen Autoren der Nachkriegszeit. Sein Werk umfasst mehr als 60 Bücher und 15 Drehbücher, die in 13 Sprachen übersetzt wurden und mit einer Gesamtauflage von 9 Millionen Exemplaren erschienen. Als Lothar Rudolf Türk 1927 in Oberschlesien geboren, wurde er 1944 in die Wehrmacht eingezogen. Nach Kriegsende ging er nach Weimar und war zwischen 1946 und 1948 hauptberuflicher Funktionär der Freien Deutschen Jugend. Anschließend arbeitete er als Journalist und war 1953 als Korrespondent im Koreakrieg. Zwischen 1956 und 1958 lebte er in Peking. In beiden Vietnamkriegen war er als Berichterstatter tätig. Dort zog er sich eine schwere Vergiftung mit Agent Orange zu, ein von den US-Militärs eingesetztes Pflanzengift. Nach weiteren Ostasienreisen zwischen 1964 und 1980, unter anderem nach Laos, Vietnam, Korea, China und Kambodscha, kehrte Türk nach Weimar zurück. 2005 ist er gestorben. Soweit so gut. Für die Bewertung der hier vorgestellten Kriminalerzählungen, die alle nach der Rückgabe der Kronkolonie Hongkong an das sogenannte Mutterland China 1997 geschrieben wurden, mögen diese biografischen Fakten nebensächlich sein. Einer möglichen Popularität im Westen des Landes standen jedoch einige eher weltverschwörerisch und DDR-ideologisch geprägte Bücher im Wege. In die Kritik der westlichen Presse war Türk vor allem aufgrund des Romans Der Gaukler geraten, der das sowjetische Dissidententum kritisierte, und Alexander Solschenizyn, der für sein Werk Der Archipel Gulag den Nobelpreis gewonnen hatte, als Marionette der CIA darstellte. Harry Türk, vom Spiegel geradezu bösartig als Konsalik des Ostens geschmäht, scheint jedoch Johannes Mario Simmel viel näher. Ähnlich diesem erzählt Harry Türk vor dem Hintergrund rasanter Kriminalstories in unterhaltsamem Ton und vermittelt nebenbei eine Menge über das Leben in Hongkong und den Anrainerstaaten. Dabei parodiert Harry Türk in seinen Hongkong-Krimis sehr unterhaltsam den sogenannten Pulp-Stil, also Schund- und Trivialliteratur, die immer noch nicht ganz von der feuilletonistischen Hochkultur hierzulande anerkannt ist. Aber dessen Ignoranz kann nun wirklich kein Gradmesser für Amüsement und Lesegenuss sein. Harry Türk, Schwarze Blüte, sanfte Tod, ist 2006 im Verlag Das Neue Berlin in nur einer Auflage erschienen und derzeit leider vergriffen. Noch erhältlich ist ein Band, der zugehörig ist. Der maskierte Buddha, Hongkong-Krimis, 2005, den ich ebenfalls wärmstens empfehlen möchte.
Aufwachen wäre zu viel gesagt für das, was mir nach einer unbestimmbaren Zeit passierte. Ein Zwerg mit einem Hämmerchen wollte sich offenbar aus meinem Kopf herausarbeiten, und ein anderer Zwerg musste alle Feuchtigkeit im Umkreis von Meilen konsumiert haben, denn ich hatte das, was man nur per heftigster Untertreibung Durst nennen konnte. Meine Zunge schien aus Filz zu bestehen. Wie ihn heimische Schuhmacher als Zwischensohle für die beliebten Stoffschuhe verwenden, die wir tragen, wenn uns keiner zusieht. Nach einer Weile roch ich, dass die Luft nicht mehr so gut war wie in dem Apartment, an das ich mich erinnerte. Auch das, worauf ich lag, schien nicht die Couch zu sein, die ich dort gesehen hatte. Meine Hände, die vermittels einer dieser modernen Plasteschlingen auf den Rücken gefesselt waren, ertasteten Stein, der kalt war. Auch ein bisschen feucht. Keller? Die Augen schienen zu funktionieren, aber sie waren so gut wie nutzlos, denn es herrschte die Sorte Finsternis, die kleine Mädchen dazu bringt, sich an ihre Mütter zu schmiegen. Größere manchmal auch, wenngleich es da nicht unbedingt Mütter sein mussten. Es dauerte ungefähr so lange, wie ein Karatefilm im Fernsehen läuft, einschließlich Reklame, bis plötzlich ein Schlüssel irgendwo in einem Schloss gedreht wurde, das noch aus der Zeit vor der Erfindung des Schmierfetts stammen musste. Und dann traf mich die Helligkeit einer Atomexplosion, sodass ich meine Augen unwillkürlich wieder schloss. Bis mir jemand einen Fußtritt in die Seite verpasste und eine Männerstimme mich auf Kantonesisch anbrüllte, ich solle gefälligst nicht den Bewusstlosen spielen, sonst würde man mir meine beiden Familienjuwelen zu essen geben, und zwar in Sojasauce. Als ich etwas krächzend herausbrachte, mir wäre ein Schuss Chili dazu recht, bekam ich prompt den nächsten Tritt. Der Vertreter des Begrüßungskomitees war ein Kerl, der ungefähr so aussah wie der Bösewicht vom Dienst in den ersten James-Bond-Filmen. Ich hatte mir manchmal so einen Streifen angesehen, um mich so recht grün und blau zu lachen. Die Sache, in der ich gegenwärtig steckte, war nicht mehr zum Lachen. Sie war todernst. Das begriff ich, sobald mein Kopf wieder voll arbeitete. Ich lag in einem Kellergelass mit massiver Tür. Kein Fenster. An der Decke eine grelle Lampe. Bewegen konnte ich mich nicht, denn auch meine Beine waren an den Fußgelenken mit einer dieser Plasteschlingen gefesselt. Außer einem Eimer, der in einer Ecke stand, war der Raum leer. Der Kerl, der gekommen war, um zu sehen, ob ich schon ansprechbar war, schien aus Hongkong zu stammen, wenn man nach seiner Sprechweise urteilte. Ich hatte ihn nie gesehen. Sonderlich feinfühlend war er nicht, denn als er mich jetzt wieder ansprach, schickte er einen weiteren Tritt voraus. Langsam begann ich mir Sorgen um meine Rippen zu machen. Und ich verfluchte mich heimlich, weil ich es unterlassen hatte, Bobby Xiang wenigstens aufmerksam zu machen, dass ich mir die Wohnung des Totenkillers ansehen wollte. Zu spät. Mein Handy, das spürte ich, war abgesehen davon, dass ich es jetzt auch nicht hätte benutzen können, überhaupt nicht mehr in meiner Tasche. »Du bist der Detektiv?« »Ja«, krächzte ich. Es hörte sich an, als würde jemand Sperrholz sägen. Der Typ überlegte eine Weile. Als ich schon den nächsten Tritt erwartete, drehte er sich um und verließ den Raum. Es dauerte einige Minuten, dann war er mit einer Flasche Wasser zurück. Er tippte mit der Schuhspitze auf meinen Mund, dass ich fürchtete, meine Plomben könnten sich lockern. »Aufmachen!« Als ich es tat, goss er mir die Hälfte des Inhalts der Flasche in den Rachen. »Schlucken!« Ich versuchte das, ohne dabei zu ersticken. Es gelang mir sogar. Der Typ war zufrieden, goss mir den Rest des Flascheninhalts über den Kopf, grinste dabei, hörte dann auf zu grinsen und fragte abermals, »Detektiv? Lim Top?« »Das bin ich.« Diesmal klang es besser. Er machte eine bedeutungsvolle Pause, zeigte mir seine Hände. Ich war beeindruckt, überlegte verzweifelt, wie ich wohl hier herauskommen könnte. Ungefesselt hätten mir die Hände des Typs nicht so viel Angst gemacht. Ich war zwar nie ein Schläger gewesen, hatte allerdings schon in der Polizeizeit meine Ausbildung in Selbstverteidigung absolviert, war aber nur selten gezwungen gewesen, das Gelernte anzuwenden. Im Laufe der Zeit hatte ich mir ein Prinzip zu eigen gemacht, das durchaus nicht jeder gut hieß, mit dem ich es aber geschafft hatte, bisher zu überleben. Wenn du gezwungen bist, dich um dein Leben zu schlagen, dann führe schon den ersten Hieb so, dass der Gegner für immer liegen bleibt. Nun, wie die Dinge hier lagen, hatte ich gar keine Chance, mich zu verteidigen, egal auf welche Art. »Ich habe 3 Fragen an dich«, sagte der Typ. Dann hielt er mir seine linke Hand so hin, dass ich den Mittelfinger genau sehen konnte. Und die Tätowierung, der Fisch mit den 3 Punkten. »Damit du weißt, was dich erwartet«, sagte der Typ. »Leute, die uns zu nahe treten, pflegen wir auszulöschen. Langsam. Verstanden?« Ein Tritt folgte. »Ja«, quetschte ich heraus. Diesmal war die rechte Niere der Empfänger gewesen.
Heiner Müller, Dramatiker in der DDR, war zugleich deren sachlich distanzierter Beobachter. In seiner Autobiografie »Krieg ohne Schlacht« berichtet er.
Der Mutterschoß ist keine Einbahnstraße. Jetzt binde ich dir die Hände auf den Rücken, weil mich ekelt vor deiner Umarmung mit deinem Brautschleier. Jetzt zerreiße ich das Brautkleid, jetzt musst du schreien. Jetzt beschmiere ich die Fetzen deines Brautkleids mit der Erde, die mein Vater geworden ist, mit den Fetzen dein Gesicht, dein Bauch, deine Brüste. Jetzt nehme ich dich, meine Mutter, in seiner, meines Vaters unsichtbaren Spur. Deinen Schrei ersticke ich mit meinen Lippen. Erkennst du die Frucht deines Leibes? Jetzt geh in deine Hochzeit, Hure, breit in der dänischen Sonne, die auf Lebendige und Tote scheint. Ich will die Leiche in den Abtritt stopfen, dass der Palast erstickt in königlicher Scheiße. Dann lass mich dein Herz essen, Ophelia, das meine Tränen weint.
Der vernünftigste Mensch, der je auf dieser Erde wandelte, ist am 30. Dezember 2005 gestorben an Lungenkrebs, ohne zu murren, wie es sich für einen vernünftigen Zigarrenraucher gehört. Zum 31. Dezember 2005 ist die Welt nach 66 Jahren mit wenigstens einem Ansatz an unaufgeregter, wohldurchdachter, interessierter Reflexion derselben zurückgefallen in ihren inhärenten Zustand der eitlen Selbstüberschätzung, pseudo-ideologischer Hatz und irrationalem Blabla. Denn Heiner Müller war nicht mehr. Zu dieser trüben Betrachtungsweise muss man kommen, wenn man seine Autobiografie zuschlägt, die mit den Worten endet: Mein Interesse an meiner Person reicht zum Schreiben einer Autobiografie nicht aus. Zyniker und Idioten oder Kreatoren, wie Müller sie gerne hassfrei nennt, werden dem Autor selbst diesen Satz als Krönung der Eitelkeit um die Ohren werfen, woraufhin dieser wahrscheinlich schulterzuckend die Zigarre nachzündet, im Kaffee rührt und leise »Hm« brummt. Der Pragmatiker Müller betrachtete also das Problem, gewünschte Autobiografie versus Desinteresse an solcher Eitelei, und bediente sich einer Technik, die ihm gerade sonntagabendliche Präsenz brachte, ausgerechnet auf den TV-Kanälen Sat.1 und RTL in der Sendung 10 to 11 von Alexander Kluge, in denen dieser Müller vor ein Mikrofon und eine statische Kamera setzt und diesem souffliert. Atemlos wartend auf einige wohlüberlegte Sätze, Anekdoten und kongeniale Kommentare des Dramatikers.
Der dritte Teil ist der 17. Juni, DDR.
Und da ist die Rechtsfrage?
Das ist etwas verwickelter, die Rechtsfrage. Da geht es schon mehr in die Geschichte, glaube ich. Also, bis wann hat ein Staat oder eine Struktur das Recht,
Gehorsam zu verlangen,
Panzer gegen die Bevölkerung einzusetzen?
Und bis wann hat ein Staat
bis wann Recht? Hat ein Staat das Recht, Bedürfnisse der Bevölkerung zurückzustellen für eine im Interesse einer Strategie oder einer Perspektive.
Und wie wird das beantwortet? Und wird nur die Frage gestellt.
Es wird nur die Frage gestellt, glaube ich. Weil sie war in dem Kontext kaum beantwortbar, glaube ich. Weil es war eine ganz komplizierte Geschichte, dieser 17. Juni 1953. Es gibt jetzt so ein paar Informationen darüber, was vorher passiert ist. Ulbricht war in Moskau, also nach Moskau bestellt mit Honecker. Ich weiß nicht, wer noch dabei war. Es waren noch zwei andere dabei. Und sie wurden konfrontiert mit dem Konzept von Beria. Und das Konzept war, die DDR aufgeben, also zum Tauschobjekt machen.
Also wie jetzt?
Ja. 53, ja.
53.
Ja. Weil natürlich war der NKWD besser informiert als die DDR-Führung über die wirkliche Situation.
Ja.
Und sie waren der Meinung, das wird zu teuer, das müssen wir abstoßen. Das ja. bringt nichts, das ist nicht zu halten.
Ja. Weil auch die Bevölkerung einfach ja. nicht einzugemeinden
ja,
ist.
Ja, ja. Und Ulbricht sah das ein und flog zurück nach Berlin mit den anderen, die sahen es alle ein. Also freie Wahlen und das wäre der erste Übergang gewesen. Und sie kamen nach Berlin und da war der 17. Juni. Und da ging es nicht mehr, das Konzept. Da musste man die Struktur wiederherstellen. Auch wieder besseres Wissen.
Nun gab es doch zwei Fraktionen.
Ja, und dann haben sie gefunden einen Schuldigen. Und zwar der Herrnstadt zum Beispiel. Zu dem kamen dann Honecker und Nielke, glaube ich, war schon dabei. Und also Genosse Herrnstadt, du hast die Konzeption von Beria unterstützt. Das war ich doch nicht, das war doch der Walter. Hm? Nein, du hast die Konzeption von Beria unterstützt und du bist jetzt der Parteifeind. Hm? Und da wurden Parteifeinde ernannt, weil Ulbricht durfte es nicht gewesen sein.
Also ließ Müller sich von einigen Freunden zur Jahreswende 89-90 Stichworte fragen und antwortete 1000 transkribierte Seiten lang erzählend aus seinem Leben, strich zusammen und veröffentlichte 1992 Krieg ohne Schlacht, eine Autobiografie und bis dato wohl stimmigstes DDR-Bild in Anekdoten und Kommentaren. Die westdeutsche Knalljournalie von Zeit bis FAZ wussten im Tenor nichts weiter damit anzufangen, als Müller, ausgerechnet Müller, Geschichtsklitterung und selektiven Bericht durch Verschweigen von Stasi-Kontakten vorzuwerfen. Weniger kann man ein Buch nicht gelesen haben, um solcherlei Blödsinn zu schreiben, was selbst dem Stoiker Müller zu dumm wurde, sodass er sich nach der Veröffentlichung des Buches und hanebüchener Stasi-Vorwürfe in der Zeit mit Thomas Assheuer von der Frankfurter Rundschau hinsetzte und geduldigst die borniertesten Fragen über sich ergehen ließ und beantwortete, gutmütig wie einem kleinen dummen Gören, den man mit einem Ernst behandelt, den er nicht versteht. Zitat in Bezug auf die Stasi-Enthüllungen und Müllers Reaktion darauf. Assheuer: Aber Sie haben doch jetzt alles gesagt. Müller: Nein, ich habe nicht alles gesagt. Ich weiß ja nicht, was ich morgen denken werde. Oder die Krönung der provokanten Dummheit: Assheuer: Dennoch, Sie haben Affinität zur politischen Rechten. Übrigens, Punkt. Aussage, nicht Fragezeichen. Statt zu explodieren, eine klassische Müllersche Replik, was heißt das? Die Rechte ist ja keine einfarbige Angelegenheit. Wichtig ist es schon, dass man nicht mehr selektiert und Konzepte wenigstens zur Kenntnis nimmt, die nicht dem eigenen Wunschreservoir entsprechen. Man darf einen Erkenntnisgewinn auf Seiten des Fragenden bezweifeln. Für den Leser ist das Zeugnis journalistischer Unbedarftheit in den aktuellen Ausgaben von Krieg ohne Schlacht abgedruckt. Dabei geht aus buchstäblich jeder Seite von Krieg ohne Schlacht hervor, dass Müller, man möchte schreiben, verdammt nochmal, Künstler ist, der sich das Spektakel, dem sich der Journalismus verpflichtet fühlt, zwar anschaut, gerne von mittendrin, dem es aber Material ist, nicht Spielstätte. Zitat: Für mich war Ernst Jünger nie ein Held. Ich habe die Proteste gegen ihn bei der Goethe-Preisverleihung in Frankfurt also auch nicht als Heldenbeleidigung aufgefasst. Ich fand sie nur überflüssig. Mich interessierte seine Literatur. Ich kann nicht moralisch lesen, genauso wenig wie ich moralisch schreiben kann. Es gibt andere Probleme. Alles hat seinen Preis. Wenn Jünger schreiben will, dass er mit dem Rad ins Nachbardorf fährt, um Sämereien zu kaufen, steht bei ihm, für derlei Fahrten bediene ich mich des Rades. Ich kenne das Problem, aber weil ich das Sämereien-Einkaufen einfach weglasse, komme ich nicht in die Verlegenheit. Diese Antwort ist prototypisch für das gesamte Buch. Müller ist Schriftsteller, für ihn ist Werk alles. Nicht das Heiligtum, als Ausdrucksmittel. So durchwirkt er Anekdoten und Kommentare zur Zeit immer wieder mit Betrachtungen zum Schreiben, Dichten, Inszenieren, zur Technik des Schreibens. Er ist aufmerksamer Betrachter anderer und der eigenen Arbeitstechniken. Er ist aufmerksamer Betrachter anderer und der eigenen Arbeitstechniken. Wie ein Uhrmacher beobachtet er das kleine Mechaniken, Schreiben mit Feder, Schreibmaschine, elektrischer Schreibmaschine, große Wirkungsunterschiede erzeugen. Er analysiert in unglaublich kurzen, komprimierten Nebensätzen ganze Schreibstile seiner Zeitgenossen, allen voran natürlich Brecht. Zitat: Man sagt, wenn schon nicht im Inhalt, dann liegt in der Form des Kunstwerks ein Vorschein einer besseren Welt. Das habe ich auch immer geglaubt mit Brecht, dass die Schönheit der Formulierung eines barbarischen Tatbestandes zum Beispiel Hoffnung auf die Utopie enthält. Das glaube ich nicht mehr. Irgendwann muss man die Trennung von Kunst und Leben akzeptieren. Und weil Müller dauerhaft unaffektiert und trocken berichtet, fallen Sätze, die man, sagen wir, einem Wolf Biermann zurecht in den fettigen Schnauzer reiben würde, bei Müller seltsamerweise in die Kategorie macht Sinn. Das eigentliche Schreiben ist ein Kampf gegen den Text, der entsteht. So wirken auch die Beschreibungen der Zeitenläufe in der DDR, die Müller immer Akteur und distanzierter Stoffesucher anekdotisch vermittelt, glaubwürdig und nah, nicht getrübt von der blökenden Beleidigtheit des blöden Biermann oder den rumpelnden Witzen Manfred Krugs, die eigene Verführbarkeit überspielend. Doch auch hier wieder seltsam stimmiger Schizophrener zwischen alles erklären wollen und man muss auch akzeptieren können, beschreibt Müller selbstreferenziell essayistisch, wie er zu Distanz und Nähe kommt und macht aus einer Erklärung in drei Sätzen ein die Gedanken katalysierendes, fast lyrisches Kleinod. Das ist die Grundfrage. Wie kann man absehen von Zwecksetzungen? Das ist ein Denken, mit dem wir aufgewachsen sind. Wie lernt man sich zurücklehnen und die Dinge akzeptieren, wie sie sind, sie nur einigermaßen zu regeln? Aber in den Wörtern Regeln und einigermaßen steckt schon wieder das Problem. Immer geht es nur einigermaßen, nichts geht auf. Das ist die Provokation der Apokalypse der Johannes-Offenbarung. Da wird die Frage zum ersten Mal gestellt und dann an das jüngste Gericht delegiert. Ich glaube, Kunst ist ein Angriff auf dieses Paradox, auf jeden Fall eine Provokation, die auf dieses Paradox hinweist. Das ist eine Funktion von Kunst, eine vielleicht asoziale oder zumindest antisoziale, aber moralische Funktion von Kunst. Die konsequente Sachlichkeit des Denkens durch das Ausleben der Fantasie in der Sprache, nicht im Argument, ermöglicht es Müller spielend, Themen zu behandeln, die ihn nur in den Augen der oben genannten journalistischen Knallchargen in eine rechte Ecke stellen. Ganz natürlich analysiert der Dichter der deutschen Sprache die Geschichte und Gegenwart Deutschlands mit der Liebe und dem genealogischen Wissen eines Vaters und der lächelnden Akzeptanz einer Mutter, die Kritik an den Kindern von Fremden anhört und lachend beim Abendbrot erzählt. Der Regisseur Robert Wilson hat manchmal Schwierigkeiten mit professionellen deutschen Schauspielern, die darauf trainiert sind, einen Text auf seine Bedeutung zu reduzieren, die mögliche andere Bedeutung zudeckt und dem Zuschauer die Freiheit der Wahl nimmt. Theater als Freiheitsberaubung, erkennungsdienstliche Behandlung von Kunst, Theater von Polizisten für Polizisten. Dazu kommt eine koketteriefreie Bescheidenheit dem eigenen Wissen und Denken gegenüber. Wo der ernsthaft fundierte Schriftsteller seine Zeit entweder mit Recherche verbringt, bis er ein Thema totschlägt, oder er es totschlägt und Vollwissen mimt, steht Müller zur Inspirationskraft der Wissenslücke, pustet dem Experten fröhlich Zigarrenqualm ins Gesicht und äußert seine Meinung. Zitat: Kanntest du Joseph Beuys? Beuys sagte, ich wäre der Einzige, der ihn verstanden hätte. Ich weiß nicht, ob ich ihn verstanden habe, aber es hat mir sehr geschmeichelt. In einem Interview in Sinn und Form hatte ich über Verpackungen in der DDR gesprochen, das hat er wohl gelesen. Kennengelernt habe ich überhaupt keine der zeitgenössischen Größen außer Rauschenberg. Sein Umgang mit dem Trivialen, das Verhältnis von Pathos und Trivialität hat mich interessiert. Dadurch entsteht eine Reibung, die etwas von Feuermachen mit Holz oder Steinen hat. Warhol ist eine Karosserie ohne Motor, genial in seiner Geste. Bacon war eine Entdeckung, allerdings, wenn man dann auf Picasso zurückkommt, merkt man doch, er war der letzte universelle Künstler. Danach kommen die Spezialstrecken. Picasso ist eine Welt. Danach hat jeder nur noch seine eigene Kammer. Fazit: Heiner Müllers Krieg ohne Schlacht gehört in die in dieser Sendung schon des Öfteren eingeführte Kategorie Nachttischbuch. Es ist von wunderbar salbeiner sprachlicher Rundheit und inhaltlicher Dichte. Weder von der trockenen Ironie der Anekdoten noch den inspirierenden essayistischen Einsprengseln bekommt man so schnell genug. Das Geschichtsbild DDR, was entworfen wird, macht Sinn und, gesegnet mit einer Spur Müllerschen Fantasie versehen, weiß man, wenn mir von Sprachfaschisten à la der Genitiv ist, dem Dativ sein Tod unvermeidlich entgegengegiftet würde. Sinn machen sagt man nicht, hätte sich Heiner Müller vor mich gestellt, an der Zigarre genippt und schulterzuckend sanft gesagt.
Gilt auch für die Literatur übrigens, ist ein schöner Satz von Jünger, wer sich selbst kommentiert, geht unter sein Niveau.
Das tust du ja nicht. Das ist dasselbe. Das tust du ja auch nicht. Ich habe ein Interview von dir gesehen, wo du also eine Dreiviertelstunde überhaupt nicht geantwortet hast, weil du kommentieren solltest.
Mo und die Raben von London, Ilse und Wilmers Korn, 1962. Die Krise ist ja nun da und wir im unteren Bürgertum merken noch nichts. Während die, die schon immer nichts hatten, vorerst ihre Hartz-IV-Bezüge nicht gekürzt bekommen, leisten sich die unter Umständen von Kurzarbeit bedrohten Durchschnittsbürger gerade mit Hilfe der Abwrackprämie ein neues Auto. Aber Marx Hauptwerk, das Kapital, erlebt eine neue Renaissance, zumindest was die Absatzzahlen und ein paar herausgerissene Zitate, nicht aber zwangsläufig das Verständnis des Werkes betrifft. Und im Fernsehen wird über die Verstaatlichung von Banken und die Begrenzung von Managergehältern in der freien Wirtschaft diskutiert. Gleichzeitig leistet sich der Polizeiruf, umgangssprachlich Bullenschrei genannt, und Ostausgabe des Millionen vor die Fernseher rufenden sonntagabendlichen Tatorts billigste Sozialkritik. In der Folge Fehlschuss ließen Jugendliche in den Banlieues der Stadt Halle den Respekt vor den Staatsbeamten vermissen und versuchten ihr Stück vom Reichtum, den sie ja doch mindestens im Fernsehen zu sehen bekommen, in Form von Diebstählen abzuschneiden. Ihr Sozialarbeiter begründete das dann damit, dass sie eben von denen da oben vergessen worden wären. Bestätigt wird die Verankerung dieser Ansichten im unteren Drittel der Gesellschaft durch eine aktuelle Studie von Heidelberger und Göttinger Wissenschaftlern, die steigende Wut und Frustration sowie nicht nur das Fehlen jeder Zukunftszuversicht, sondern gar Fortschrittsangst in der Unterschicht konstatieren. Der Probleme und Fragen sind also viele, blödsinnig und unzulänglich erscheinende Antworten auch. Wenden wir uns heute also einem Kinderbuch zu, um das derzeitige Niveau der Diskussionen nicht zu unterschreiten. Mo und die Raben von London von Ilse und Wilmers Korn, erschienen 1962 in der DDR, entwickelte sich in den Folgejahren zu einem Klassiker der DDR-Kinderliteratur und war zeitweise Pflichtlektüre für die Einheitsstufen der 6. Klassen der sogenannten Polytechnischen Oberschule. Der Roman beschreibt das Leben der Unterschicht im industrialisierten England. Die Familie Kling mit ihren 4 Söhnen und 3 Töchtern bildet die bescheidenen Möglichkeiten ab, die die Unterschicht bereithält. Der Vater ist arbeits- und illusionslos, seitdem keine Weber mehr gebraucht werden, sondern nur noch die Beaufsichtigung von Maschinen notwendig ist, die von billigen Lohnkräften, meist Kindern, übernommen werden kann. Sein Sohn Billy hat sich dem entzogen, indem er mit seiner Rabenbande von Diebstählen lebt. Der Älteste, Robin, arbeitet in der Fabrik, genauso wie sein jüngerer Bruder Joe und die Mutter. Becky muss ohne Lohn gegen Kost und Logis bei der Vermieterfamilie hausen, die vom Handel mit von Gips gestrecktem Mehl profitiert. Hier ist schon klar, für die Armen bleibt nur Dreck. 2 der Kinder treffen zufälligerweise Karl Marx, im Buch wie bereits im Titel meist Mo genannt, der ihnen hilft. Diese Begegnungen, aus denen sich, für die Entwicklung wie für den Fortgang der Geschichte unabdingbar, wenn sicher auch nicht wahrheitsgemäß, Freundschaft entwickelt, halten erhellende Momente für alle bereit. Der Mo ermuntert als Journalist während einer Fabrikinspektion, die die Einhaltung der Auflagen für Kinderarbeit kontrollieren soll, die natürlich nicht eingehalten werden, die Kinder sich zu wehren. Er trifft mit der klauenden Rabenbande zusammen und diskutiert mit den Kindern, ob ihr Weg der richtige ist. Umgekehrt lernen diese, dass Angehörige der Bürgerschicht nicht zwangsläufig Geld haben und an ihrer Ausbeutung interessiert sind und was Solidarität bedeutet. Außerdem wird Marxens Familie vorgestellt und einen hübschen Nebenstrang bilden die Märchen, die der Mo seinen Kindern erzählt. Und last but not least, natürlich taucht auch Friedrich Engels als bester Freund von Karl Marx auf. Und wenn zum Schluss klar ist, dass die Behauptung des Familienoberhauptes Kling, dass jeder Fortschritt ein Rückschritt für die Arbeiter sei, so eben nicht stimmt, dann schließt sich hier der Kreis zur anfangs zitierten Prekariatstudie, die krasse Fortschrittsangst konstatiert und gibt den Leserinnen und Lesern des Buches ein paar Antworten jenseits des gemeinen Volkswillens. Es war nicht leicht, für diese Sendung eine Leseprobe im Buch zu finden, die kein Pathos oder simplifizierende Schwarz-Weiß-Malerei enthält oder in belehrendem Ton zu uns spricht. Trotzdem ist Mo und die Raben von London ein spannendes Kinderbuch, welches einige der derzeit so beliebten und häufig kolportierten Volksmeinungen, warum die Welt so eingerichtet ist, wie sie ist und was man daran ändern müsste, damit sie besser wird, ad absurdum führt. Für interessierte Hörer und Hörerinnen, die sich für theoretische Grundlagen abseits des Kapitalismus interessieren und denen der direkte Einstieg in Karl Marx' unvollendetes Hauptwerk Das Kapital abschreckend erscheint, empfehle ich Bini Adamczaks kleinen Band Kommunismus, eine kleine Geschichte, wie endlich alles anders wird und Michael Heinrichs Kritik der politischen Ökonomie, die in der sowieso sehr empfehlenswerten Theorie-Urk-Reihe des Schmetterling Verlags erschienen ist. Mo und die Raben von London von Wilmos und Ilse Kuhn ist derzeit nur antiquarisch erhältlich.
Schriller Lärm ließ alle aufhorchen. Wüstes Geschimpfe folgte, Angstschreie. Richard lief an Joe vorbei. Die Sally, er schlägt sie tot!« Joe fuhr aus seinem Halbdämmern auf und war sofort hellwach. Er wusste, dass die 12-jährige Sally seit Tagen mit Fieber in die Spinne kam, dass sie sich nicht schonen konnte, weil sie eine schwerkranke Mutter zu Hause hatte und auch der Vater ohne Arbeit war. Joe und Sally waren befreundet. Rasch belud er sich mit einem Packen defekter Spindeln und lief in Sallys Reihe. Das Mädchen lag auf dem Boden. Der Brillenteufel hielt es an den Haaren und schlug auf es ein. Zeit zum Überlegen blieb nicht. Joe ließ, scheinbar stolpernd, dem Peitschenschwinger die Spindeln zwischen die Beine rollen, der beim Zurücktreten strauchelte und der Länge nach hinstürzte. Ein Gelächter, kurz und schnell wie eine Stichflamme, zuckte auf und erlosch wieder. Blitzschnell stieß Joe die Peitsche zur Seite. Ein anderer schob sie mit dem Fuß weiter. Dann war sie verschwunden. Vergebens forderte der Brillenteufel sie zurück. Diesmal hielten alle zusammen. Der Oberaufseher brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, was hier vorgegangen war. Meuterei? Man trotzte ihn. Er keuchte. Sein Blick fiel auf Joe. »Na warte, du Sohn einer Hündin«, schrie er, »aus dir mache ich Kleinholz!« Er packte ihn, hob ihn empor und warf ihn einige Meter weit in den Gang. Zusammengekrümmt blieb Joe liegen. Das sollte nur der Anfang sein. Bell blickte um sich. Sein Gesicht war blaurot vor Wut. »Hey, Black, Black, herkommen!« Die Kinder warteten atemlos. »Aufschreiben! Die ganze Reihe erhält einen Schilling Strafabzug. Meuterei!« Black schrieb zitternd die Namen. »Für den Kling aber«, der Brillenteufel machte eine Pause, »drei Schilling. Haben Sie das? Drei Schilling!« Joe zuckte zusammen. Ihm war, als hätte ihn ein Keulenschlag getroffen. »Drei. Drei Schilling.« Da ertönte die Alarmglocke. »Was gibt es denn?« Bell fuhr herum. »Halbzeit? Unmöglich!« Ein Arbeiter kam armeschwingend in höchster Aufregung aus dem Büro. Er flüsterte. Der Oberaufseher fuhr erschrocken zusammen. »Verflucht! Jetzt mitten in der Nacht! Sind wohl verrückt geworden!« Dann lief er so schnell er konnte aus dem Saal. Die Kinder, noch halb betäubt, hoben lauernd die Köpfe. Selbst Black hielt im Schreiben inne. Bestürzt kam der Brillenteufel zurück, stellte die Maschinen auf Stopp und rief in die plötzlich eintretende Stille: »Mal herhören!« Als sie aus allen Reihen zusammengeströmt waren, zwang er sich zu einem Ton, der freundlich sein sollte. »Folgendes. Irgendwelche Leute besuchen uns. Mitten in der Nacht. Haha. Wer weiß, zu wem die wollen. Vielleicht zu den Seidenfrauen? Vielleicht zu euch, meine lieben Hühnerchen.« Seine Stimme gluckste. »Wollen am Ende sehen, wie fleißig ihr für das Vaterland und unsere Königin arbeitet.« Aber schon war es mit seiner vorgetäuschten Freundlichkeit vorbei. In seine alte Lautstärke zurückfallend schrie er: »Hat wohl jemand von euch gequatscht, hä? Von wegen Nachtarbeit und so, hä?« Niemand rührte sich. »Lasst euch eins sagen. Sollte einer von euch den Mund auftun zu einer Klage, einer Beschwerde, dann wehe euch. Sollte einer laut husten oder umfallen oder dergleichen Späßchen vorhaben, dann gnade euch Gott.« Er entblößte sein gelbfleckiges Gebiss zu einem Grinsen, dass die Kinder erschrocken vor ihm zurückwichen. Seine Worte überschlugen sich. »Ihr habt hier nichts zu erdulden. Habt eure Arbeit, euren Lohn. Und heute gerade mal Nachtschicht, versteht ihr? Freiwillig. Wer ein Wort verliert, der ist heute das letzte Mal bei der Weltfirma Cross & Fox gewesen. Er verlässt morgen früh das Haus, für immer, ohne Wochenlohn, mit blau gestreiften Hintern. Verstanden?« Die Kinder nickten stumm. Was gab es da schon zu verstehen? Ein Teufel war der Bell. Er würde nicht zögern, seine Drohungen wahrzumachen. Sally wischte sich das Blut vom Gesicht. Dann lief sie zu Joe, der immer noch wie betäubt am Boden lag. »Komm, Joe, versuch es, du musst aufstehen«, sie rüttelte ihn. Joe starrte sie an und erhob sich mühsam. Dass ihm der Rücken und Kopf schmerzte, hätte er verwinden können, nicht das andere. 3 Schilling Strafabzug. Und was wird nun aus dem Bett? Er wankte an seinen Platz.
Dr. House meets Goodfellas. Ist das eine gute Idee für ein Erstlingswerk? Ist es. Und Beat the Reaper von Josh Bezell heißt es.
Der Typ ist offenbar eine Koksnase.
Dornröschen steht also auf Schneewittchen.
Koks erklärt die Narkolepsie und die erklärt das Schlafwandeln.
Ja, aber nicht den Riss im Zeitraumkontinuum. Koks verursacht Schlafwandel und das wiederum neuen Kokskonsum und der wiederum Schlafwandel. Was war Ursache des ersten Schlafwandels?
Der Schnee, den er im Wachzustand genommen
hat. Er leugnet das.
Er bestimmt nicht das erste Mal, dass deshalb jemand lügt.
Er hat keinen Grund zu lügen. Er weiß, dass er krank ist. Sein Arbeitgeber verlangt keinen Drogentest. Er hat keine Freundin. Seine Tochter
will es nicht. Vielleicht hat er das nur
vergessen. Vergessen, dass er Kokain genommen hat? Ihn erscheint vergessen plausibler als lügen?
Das passt. Das Kokain begründet die Narkolepsie. Die Narkolepsie begründet das Schlafwandel. Und das, was in dem Kokain noch drin ist, außer Kokain, begründet den Gedächtnisverlust.
Woher sollen wir wissen, mit was für einem Dreck das Zeug gestreckt
cool,
wurde?
Cool, starten wir eine Therapie gegen allen möglichen Dreck.
Sie können das labormäßig eingrenzen.
Aber nicht ohne Probe.
Dann müssen Sie eine kaufen.
Sie wollen, dass wir Koks kaufen? Von einem Dealer?
Ist cool, nicht?
Und strafbar.
Und dringend nötig.
Hey, Tommy. Wirklich komisch. Wirklich komisch.
Was heißt das? Ich bin komisch. Was?
Komisch ist es. Du bist eine gute Geschichte, ist komisch. Du bist ein komischer Kerl.
Was meinst du damit? Meinst du die Art, wie ich rede, oder was?
Es ist nur, weißt du, du bist komisch. Es ist vor allem, wie du erzählst, das Ganze drum und dran.
Komisch wie? Was ist komisch dabei?
Tommy, du verstehst Henry ganz
Moment,
falsch.
Moment, Moment, Anthony. Er ist ja erwachsen, er weiß, was er sagt. Was sagtest du?
Du hast recht.
Komisch wie?
Nur...
Was?
Nur, naja, du bist komisch.
Du meinst, ich will das verstehen, weil ich gern... Vielleicht bin ich's. Vielleicht bin ich auch nur ein bisschen kaputt. Aber ich bin komisch. Wie? Ich meine komisch wie ein Clown? Du amüsierst dich über mich. Ich bringe dich zum Lachen. Ich bin dazu da, dass du dich amüsierst. Was meinst du mit komisch? Komisch wie? Wie bin ich komisch?
Komm schon, es ist nur... Du weißt eben, wie man Geschichten erzählt, was...
Nein, nein, das weiß ich nicht. Du sagst es. Woher soll ich das wissen? Du sagst, ich bin komisch. Wie zum Teufel bin ich komisch? Was zum Teufel nochmal ist so komisch an mir? Sag's mir. Sag mir, was so komisch ist.
Zieh hier bloß endlich Leine, Tommy.
Du kuppiger Arschloch. Fast hab ich ihn gehabt. Fast hab ich ihn gehabt. Das wäre ja noch schöner, herumstottern und Mist erzählen. Frankie hat er gezittert. Manchmal muss ich mich über dich wundern, Henry. Du könntest bald verhört schwach werden.
Wie rezensiert man ein Buch, bei dem man ungelogen auf jeder der 300 Seiten mindestens einmal schallend gelacht hat? Man kann schlecht sagen, kaufen und den Rest der Zeit mit Vorleserei befüllen, wobei ich durchaus versucht bin, Ihnen diesen billigen Trick anzudrehen. Können Sie lachen, wenn die Antwort des Stationsarztes auf die Bedenken einer Patientin, dass man ihr das falsche Bein amputieren könnte, lautet, das kann immer passieren, aber beim zweiten Versuch wird's schon schwerer, die Sache zu versauen, oder? Und wenn sich besagter Arzt die ganze Zeit Pillen in den Rachen wirft, um munter zu bleiben, während einer Krebs-OP seine Assistenten scheucht, ihm den LD50-Wert von Fensterstürzen herauszusuchen? LD50 ist die Lethal Doses, LD, bei der 50% aller Probanden hops gehen. Der LD50-Wert von Fensterstürzen ist übrigens der 5. Stock, was im Fall des fragenden Doktors keine gute Nachricht ist, da er seinen Todfeind, der wie so oft mal sein bester Freund war, aus dem 6. Stock geworfen hat und dieser scheiße nochmal immer noch lebt. Wenn dieser Todfeind bei der LCN ist, LCN im offiziellen FBI-Jargon für La Cosa Nostra, Mafia steht, und der Doktor ein ehemaliger Mafia-Killer im Zeugenschutzprogramm ist und der Mann, dem er gerade ausführlich beschrieben, den halben Magen entfernt, um ihm den sicheren Krebstod zu entreißen, ihn wiedererkannt hat und damit droht, dass ein Kumpel dem Todfeind einen Wink gibt, sollte er die OP nicht überleben. Dann guckt jemand ganz offensichtlich zu viel Dr. House, kann fließend Goodfellas zitieren, hat GTA GTA 4 dreimal durchgespielt, verfügt dazu über ein detailliertes Wissen in den Bereichen Medizin, Waffenkunde, Martial Arts und Street Talk und hat so viel Kunstfertigkeit, den Leser ohne Penetranz permanent Szenen vor dem Auge entstehen zu lassen, die er aus Serien, Filmen oder Computerspielen kennt. Beat the Reaper von Josh Bazell heißt das grandiose Werk und mir fehlt bei allen Versuchen, die Konsistenz, eine schlüssige, intellektuell anspruchsvolle Rezension zu einem Werk zu schreiben, das einfach nur abgefahren komisch ist, ob zwar man popkulturelle Referenzen bis zum Anschlag findet, die gerade wieder moderne Unart der Fußnote im Roman verwendet wird, in einem Nebenstrang ein Auschwitz-Besuch eingewoben wird, den man nach Lesen des Romans nochmal nachschlägt, weil man zwar noch weiß, warum dieser beschrieben wird, aber nicht mehr glauben kann, dass in einem rasenschnellen Arzt-slash-Mafia-Roman eine solche Szene Platz gefunden hat, ohne anstößig oder billig zu wirken. Hat sie und nein, wirkt sie nicht. Das alles könnte ich versuchen zu analysieren, aufzufächern und damit die Brillanz von Beat the Reaper herzuleiten. Aber ich mache das nicht. Nein, ich garantiere Ihnen einfach, dass dieses Buch, so Sie eine Staffel Dr. House gesehen und nicht empört Ihren Pfarrer angerufen haben, Ihr Humorzentrum bis in die Grundfesten erschüttern wird, obgleich sich das schallende Lachen manchmal kurz zu einem leicht urksenden grauen Stöhnen verändern wird, auf Seiten, die das Äquivalent zu den Filmszenen sind, die gerade noch erträglich eine Knochenmarksbiopsie-Leiche zersägen und einzeln in Tiefkühltruhe legen Szenen darstellen, bei denen die Freundin hinterm Kissen fragt, ob es vorbei wäre. Wenn Sie diese Szenen vorm TV-Gerät jedoch mit gelassener Gänsehaut interessiert betrachten, dann werden Sie nach der letzten Seite von Beat the Reaper A sofort von vorne anfangen zu lesen und B sehnsüchtig hoffen, dass aus dem Buch eine Staffel von Büchern wird und von mir aus eine TV-Serie, jetzt wo House mit Cuddy rumknutscht, pfui Teufel. Kurz, kaufen Sie dieses Buch, so Sie eines Englisch mächtig sind, mit dem Sie sich in der Kneipe mit einem Amerikaner halbwegs unterhalten können. Und danken Sie nicht mir, danken Sie Josh Bazell.
But even after that, I have to take a slight break. The Moxfane I chewed up half an hour ago, along with some Dexedrine I found in an envelope in my lab coat and ate in case the Moxfane took too long to kick in, is making it hard for me to concentrate. I'm peaking a little too sharply. I love Dexedrine. It's shield-shaped, with a vertical line down the middle, so it looks like some vulva. In fact, the medical word for pubic hair, escutcheon, means shield. Although in free-range humans, only women's pubic hair is shield-shaped. Men's is naturally diamond-shaped, pointing up toward the navel as well as down toward the groin. Which is why women who shave their pubic hair into a diamond shape subconsciously skeeze you out. But even on its own, Dexedrine can sometimes make things too slippy to focus on, or even look at. On top of a Moxfane, it can make things start to blur. So I go to the medicine resident's call room to chill out, and maybe take some benzodiazepines I've got hidden in the bed frame. The second I open the door, though, I know there's someone in there in the darkness. The room stinks like bad breath and body odor. Akfal, I say, though I know it can't be Akfal. Akfal's aroma I will take to my grave. This is worse. It's worse than Duke Mosby's feet. No, man, comes a weak voice from the corner with the bunk bed. Then who the fuck are you, I snarl. Surgery ghost, the voice says. This is an actual job, though it's not interesting enough to go into. Why are you in the medicine call room? I needed a place to sleep, man. He means, where no one would look for me. Great. Not only is the guy stenching up the call room, he's using the only available bunk, since the upper one is covered by a complete run of Wee magazine from 1978 to 1986, which I know from experience is too much of a pain in the ass to move. I consider just letting him stay, since the room smells unusable for the foreseeable future, but I've got that Moxfane edge, and there's always deterrence to think about. I'll give you 5 minutes to get the fuck out, I tell him. After that, I'm dumping a bottle of urine on your head. I turn the lights on as I go. I'm feeling slightly more focused now, but still not focused enough to talk to patients, so I go and check labs on the computer. Akfal has already copied most of them into the charts, but there's a pathology report on a patient of Dr. Nordenskirk's who actually has insurance, so Akfal hasn't touched it. Dr. Nordenskirk doesn't let anyone who's not white or Asian interact with patients with insurance. So I scan the report on screen. It's a bunch of bad news for a man named Nicholas Lobruto. The Italian name alarm in my head goes off, but I'm pretty sure I've never heard of this guy. And anyway, mobsters, like most people with options, don't come to Manhattan Catholic. It's why I'm allowed to work here. The key phrase in the pathology report is positive for signet cells. A signet cell looks like a ring with a diamond on it, or a signet if you're still sealing your letters with wax, because its nucleus, which is supposed to be in the center, has been pushed to the wall by all the proteins the cell can't stop making because it's cancer. Specifically, either stomach cancer or cancer that was stomach cancer and has now metastasized, like to your brain or your lungs. All stomach cancers suck, but signet cell is the worst. Where most stomach cancers just drill a hole through your stomach wall so you can have half your stomach cut out and conceivably live, just not be able to shit solid, signet cell cancer infiltrates the stomach along the surface, producing a condition known as leather bottle stomach. The whole organ has to go. And even then, by the time you're diagnosed, it's usually too late. The CT scan of Nicholas Lobruto's abdomen is inconclusive about whether his cancer has spread or not. Although helpfully, he now has a 1 in 1200 chance of contracting some other form of cancer just from the radiation of the scan. He should live so long. Only surgery will say for sure. And in the meantime, at 6:30 in the morning, I get to go tell him all of this. Mr. Lobruto, there's a call for you on line one. He didn't say, but it sounded like the Reaper. Even for me, it's early to be wanting a drink. Lobruto is bedded down in the Annadale wing, the tiny deluxe ward of the hospital. The Annadale wing tries to look like a hotel. Its reception area has wood-patterned linoleum and a schmuck in a tuxedo playing a piano. If it really were a hotel, though, you'd get better health care. Think more money can't buy you worse health care? Forget the 8,000 studies showing that the U.S. spends twice as much per capita as any other country, with results outside the top 36. Take a look at Michael Jackson. The Annadale wing actually does have hot 1960s nurses. I don't mean they're hot now. I mean they were hot in the 1960s, when they first started working at Manhattan Catholic. Now they're mostly bitter and demented. One of them shouts out to ask where the hell I'm going as I pass the charge desk, but I ignore her on my way to Lobruto's suite. When I open the door, I have to admit, it's pretty nice for a hospital room. It's got an accordioning wall, now mostly retracted, that divides it into a living room, where your family can come eat dinner with you at an octagonal table covered with vinyl that looks easy to clean vomit off of, and a bedroom with the actual hospital bed. The whole thing has floor-to-ceiling windows with a view, at the moment, of the Hudson River just starting to catch light from the east. It's dazzling. They're the first windows I've looked out since I got to work. And they backlight Lobruto in his bed, so he recognizes me before I recognize him. "Holy shit!" he says, trying to crawl away from me up the bed, but held back by all his IV and monitor lines. "It's the Bear Claw! They sent you to kill me!"
Das war Studio B von und mit Irmgard Lumpini und Herrn Falschgold. Es lasen Tom Vogel aus Harry Türks Hongkong-Kriminalromanen, Tom Wittig aus Mo und die Raben von London und Robert Petkoff aus Beat the Reaper. Die nächste Sendung Studio B gibt es am Donnerstag, dem 14. Mai 2009 um 21.30 Uhr live auf Coloradio 98.4, 99.3 und stream.coloradio.org und als Podcast auf studiob.falschgold.net. Informationen zur Sendung und allen vorgestellten Werken, Podcasts und ein vollständiges Sendungsarchiv findet sich im Internet auf studiob.falschgold.net.